Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa in der Ausgabe vom Dienstag, den 9. Juli. Verantwortlich für die Sendung ist Nils und er hat Folgendes für euch im Programm. Gerät die französische Rechte unter Druck? Angesichts mehrerer Verbotsverfahren und nach Aufhebung der Immunität von Marine Le Pen durch das EU-Parlament liegt diese Frage nahe. Kollegin Johanna und unser Korrespondent in Paris, Bernard Schmidt, sind dem nachgegangen. Über 3 Wochen dauern die Proteste in Bulgarien nun an. Und im Gegensatz zu Brasilien oder der Türkei hören wir wenig, was in Bulgarien passiert. Wir befragten den bulgarischen Kommunikationsdozenten Dr. Ludmil Duridanov über Akteurinnen und Stoßrichtungen der Proteste. Die Musik ist GEMA-frei und vom Diablo Swing Orchestra und wie üblich fangen wir an mit den Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ägypten. Interimspräsident will baldige Neuwahlen. Muslimbrüder rufen zum Aufstand auf. Der ägyptische Interimspräsident Adli Mansour hat ein baldiges Referendum über eine neue Verfassung und darauf folgende Neuwahlen angekündigt. Erst im Dezember letzten Jahres war eine Verfassung aus der Feder der Muslimbrüder in einem Referendum mit geringer Wahlbeteiligung akzeptiert worden. Kurz vor Adlis Ankündigung hatte gestern der parteipolitische Arm der Muslimbrüder, die Partei für Freiheit und Gerechtigkeit FJP, ihre Anhänger zu einem Aufstand gegen diejenigen aufgerufen, die versuchten, die Revolution mit Panzern zu stehlen. Bisher hatten die Muslimbrüder nur zu friedlichen Protesten aufgerufen. Sie bestehen auf der Rückkehr des vom Militär gestürzten Präsidenten Mohamed Morsi. Den Wendepunkt brachte ein Vorfall am Montag, bei dem 51 Demonstranten erschossen wurden. Laut den Muslimbrüdern hatten sie lediglich einen Sitzstreik durchgeführt. Das Militär behauptet, es habe eine bewaffnete Provokation gegeben. Als Reaktion auf das Massaker weigert sich nun auch die salafistische Nur-Partei, an Verhandlungen über eine Übergangsregierung teilzunehmen. Der Interimspräsident Adli Mansour hat eine Untersuchung des Massakers angeordnet.
Gerüchte um baldigen Rücktritt des luxemburgischen Premierministers Jean-Claude Junckers. Nachdem ein Untersuchungsbericht des luxemburgischen Parlaments dem langjährigen Regierungschef Junckers Führungsschwäche gegenüber dem Geheimdienst vorgeworfen hat, wird mit seinem Rücktritt am Mittwoch gerechnet. Hintergrund ist Junckers offenbare Unfähigkeit oder sein Unwille bei der Aufklärung einer Geheimdienstaffäre. Es geht dabei um Anschläge in Luxemburg in den 80er Jahren. Verbindungen zu der NATO-Organisation Stay Behind wurden vermutet. Selbst die Annahme einer Verwicklung der Familie des Großherzogs steht im Raum. Derzeit findet in Luxemburg ein Prozess gegen 2 Ex-Polizisten statt, die in die Affäre verwickelt sein sollen. Der Luxemburger Blogger Jerry Weyer, der den Prozess beobachtet, schildert den Anlass gegenüber einer Kollegin von Radio Z Nürnberg wie folgt.
Seit Februar 2013 läuft in Luxemburg ein sogenannter Jahrhundertprozess gegen 2 Angeklagte, denen vorgeworfen wird, in den 1980er Jahren mehrere Anschläge verübt zu haben. Zwischen 1984 und 1986 wurden in Luxemburg Hochspannungsmasten gesprengt. Es wurde versucht, eine Gasleitung zu sprengen am Nationalfeiertag. Es wurde ein Anschlag auf ein Treffen der Europäischen Gemeinschaft geplant und das Auto eines Abgeordneten gesprengt.
Laut der Zeitung Luxemburger Wort steht die christlich-soziale Volkspartei weiter zu dem populären Regierungschef. Einer ihrer Sprecher sagte, dass Junckers auch noch für eine weitere Amtszeit regieren werde.
Der Europäische Gerichtshof hat heute das Verfahren zur Vorratsdatenspeicherung begonnen. In diesem Verfahren soll entschieden werden, ob das präventive Speichern von Verkehrsdaten mit der Grundrechtecharta der Europäischen Union vereinbar ist. Dazu arbeitet der Europäische Gerichtshof an einem Fragenkatalog, der unter anderem klären soll, inwieweit die Vorratsdatenspeicherung bislang zur Aufklärung schwerer Straftaten beigetragen hat. Die Kläger halten das verdachtsunabhängige Speichern von Telefon- und Internetverkehrsdaten für unverhältnismäßig. Verschiedene Regierungsvertreterinnen betonen demgegenüber die Bedeutung für die Verbrechensbekämpfung. Vier Parteien haben gegen die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung geklagt. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Österreich, die Regierung des Bundeslandes Kärnten, eine Einzelperson aus Österreich und die Initiative Digital Rights Ireland. Die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung stößt in verschiedenen Ländern auf Widerstand und Probleme. Zum Beispiel drohen Deutschland empfindliche Vertragsstrafen für die Nichtumsetzung der Richtlinie. Das Verfassungsgericht in Karlsruhe hatte den deutschen Gesetzesentwurf wegen zu großflächiger Streuung der Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt.
Edward Snowden stellt Asylantrag in Venezuela. Dies bestätigte der Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro. Maduro hatte Snowden, der sich noch immer im Transitbereich des Moskauer Flughafens aufhält, bereits früher Asyl angeboten. Maduro erklärte dies so. Zitat: Wir haben diesem jungen Mann gesagt, Sie werden vom Imperialismus verfolgt, kommen Sie her. Trotz dieser Einladung zum Asyl durch den Präsidenten muss der Antrag von den zuständigen Behörden noch geprüft werden. In einem vor einem Monat in Hongkong aufgezeichneten Video-Interview, das nun von der britischen Zeitung The Guardian veröffentlicht wurde, begründete Snowden den Verrat des amerikanischen Spähprogramms PRISM und des britischen Spähprogramms Tempora. Zitat: Ich will nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich sage, alles, was ich mache, der Name jedes Gesprächspartners, jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft aufgezeichnet wird.
Falschmeldung türkischer Medien über angeblichen Versuch konservativer Europaabgeordneter, Hilfsgelder für die Türkei zu sperren. Der türkische Nachrichtensender Sinen Türk hat in einer dramatisch aufgemachten Nachricht behauptet, konservative Abgeordnete des Europaparlamentes hätten Unterschriften für einen Stopp der Hilfsgelder für die Türkei gesammelt. In dem angeblichen Entwurfsantrag soll der Stopp der Hilfsgelder mit der Polizeigewalt gegen Demonstrantinnen in Istanbul begründet werden. Unter den Unterzeichnern des Entwurfs wird auch die deutsche Europaabgeordnete Renate Sommer, CDU, genannt. Radio Dreigland sprach mit Frau Sommer und erhielt folgende Antwort.
Dazu ist mir nichts bekannt, muss ich ehrlich sagen. Mich würde das auch wundern, welche EVP-Abgeordneten, die gesamte Fraktion mit Sicherheit nicht.
Sie werden von CNN Türk in diesem Zusammenhang genannt als Person.
Das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Nein, also wir haben nochmal, ich habe mein Büro rumhören lassen, also es ist nichts bekannt in der Richtung und ich habe das auch nicht gefordert, das stimmt nicht. Das ist eine der üblichen Kampagnen in der Presse wahrscheinlich hier in der Türkei. Also ich kann ja nochmal bei der CSU nachfragen, aber ich glaube nicht, da hätte ich was von gehört.
Nee, das kann eigentlich nicht sein, weil Sie werden ja genannt als jemand, der da unterschrieben hat. Also müssen Sie es ja wissen, ne?
Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ja, ich meine, so einfach wäre das auch gar nicht, ne? Also die Heranführungsbeihilfe, die ist ja für einen Zeitraum von 7 Jahren festgelegt und deswegen, also nee, auf die Idee ist noch keiner gekommen.
Rund um die Proteste gab es in den letzten Tagen verschiedene Falschmeldungen, insbesondere anonym im Internet in der Türkei. Das waren die Fokus Europa Nachrichten vom 9. Juli 2013.
Die französische Rechte scheint derzeit unter Druck zu geraten. Gegen eine Reihe kleinerer rechter Gruppierungen wurde im Juni ein Verbotsverfahren eingeleitet, ausgelöst durch den Mord an dem 18-jährigen Antifaschisten Clément Méric in Paris. Zwei von ihnen haben sich daraufhin kürzlich selbst aufgelöst. Zudem hat am Dienstag letzter Woche Marine Le Pen im Europaparlament ihre Immunität verloren. Nun ist der Weg frei für ein Verfahren gegen die Vorsitzende des Front National wegen Anstachelung zum Rassenhass. Über diese Entwicklungen haben wir mit Bernard Schmidt gesprochen. Er ist freier Journalist und arbeitet als Jurist in einer antirassistischen NGO, worüber er auch mit dem Fall Le Pen zu tun bekommen hat.
Der grüne Europaparlamentarier Daniel Cohn-Bendit hatte gegen die Aufhebung der Immunität Le Pens gestimmt. Ihre Äußerungen seien zwar dumm, aber durch Meinungsfreiheit gedeckt. Wie stehst du zu dieser Einschätzung?
Die Strafverfolgung ist meines Erachtens gerechtfertigt, weil tatsächlich Marine Le Pen zwei Dinge gleichzeitig tat. Sie diabolisierte eine Bevölkerungsgruppe, nämlich die muslimische, und sie banalisierte gleichzeitig die Realität der Nazi-Besatzung. Es geht um ihre Äußerung vom 10. Dezember 2010 in Lyon. Der Auftritt in Lyon war damals Bestandteil ihres parteiinternen Wahlkampfs gegen Bruno Gollnisch als ihren Rivalen um den Parteivorsitz. Die Parteisektion in Lyon war als besonders extreme bekannt, also weil Gollnisch im parteiinternen Wahlkampf auch die taktische Entscheidung getroffen hatte, mit offen neofaschistischen Elementen, die sich also dazu bekennen, neofaschistisch oder neonazistisch zu sein, sich zu verbünden. Sein damaliger Wahlkampfleiter bei internen Wettstreit war Yvan Benedetti, der im Juni 2011 dann aus der Partei ausgeschlossen worden ist, nachdem er von sich selbst sagte, ich bin Je suis antisemite, antisionite, antijuif. Das heißt, ich bin Judenfeind, Antisemit und Antizionist. Aber er hat sich da etwas gar zu offen bekannt zu dem, was er wirklich ist. Das heißt, Marine Le Pen hat damals, um wirklich den extremsten Flügel einzubinden, hat damit begonnen, dass sie tatsächlich offen, ungeschminkt auf die Nazi-Besatzung und also das Ziel ihrer Banalisierung anspielte. Diese Passage in ihrer Rede begann mit dem Satz, diejenigen, die sich so sehr für den Zweiten Weltkrieg interessieren, die sollten sich mal um diese tatsächlich aktuelle Besatzung kümmern. Also die Parallele war eindeutig da. Hinzufügen könnte man noch drittens, weil da schon die Rede war von tatsächlichen oder vermeintlichen muslimischen Straßengebeten, dass es tatsächlich Straßengebete gab von Rechtskatholiken oder von katholischen Fundamentalisten jetzt im letzten halben Jahr im Zusammenhang mit massiven rechten Protestbewegungen gegen die homosexuellen Ehe, die ja jetzt legalisiert ist seit dem 18. Mai. In dem Zusammenhang hat es wiederholt im buchstäblichsten Sinne Straßengebete gegeben, und nicht, weil die Kirche zu klein war. Und da hat man Marine Le Pen nicht gehört. Das heißt, dass es ganz eindeutig nicht um Religionskritik ging, sondern eindeutig darum, gegen eine Bevölkerungsgruppe zum Hass aufzustacheln.
Was würde ein Urteil gegen Marine Le Pen für den Front National oder für sie selbst als Politikerin bedeuten? Würde sie das eher bestärken als vom System Verfolgte oder wäre das tatsächlich eine Schwächung?
Du sprichst tatsächlich einen wichtigen Aspekt schon an. Also die Sache ist tatsächlich delikat aus zwei Gründen. Also es gibt keine einfache Antwort. Der eine Grund ist, dass es nicht sicher ist, ob sie verurteilt ist. Sie kann auch freigesprochen werden, was sie natürlich benutzen wird, um zu sagen, seht, ich habe Recht bekommen. Das zweite ist aber, was passiert im Fall einer Verurteilung? Also es hat zwei Aspekte sicherlich. Der eine ist, dass ihr Bemühen um Dediabolisation, also Entdämonisierung, Salonfähigkeit, Reputierlichkeit, dadurch schon ein bisschen einen Knick bekommen würde, weil natürlich man sich dann darauf berufen könnte, dass sie verurteilt worden ist. Also ihrem Vater und Vorgänger als Parteivorsitzender von 1972 bis 2011 hat das nichts ausgemacht. Im Gegenteil, er hat es benutzt. Aber Marine Le Pen verfolgt tatsächlich eine andere Strategie und bemüht sich um die Erschließung neuer, bisher eher fernstehender Wählerinnen-Schichten. Und das würde tatsächlich dem ein bisschen einen Dämpfer geben. Gleichzeitig wird es natürlich von ihrer Partei so präsentiert werden, dass man gesagt wird, wir werden hier mundtot gemacht und durch die Political Correctness und den Zwang zum Einheitsdenken wird hier versucht, uns autoritär zum Schweigen zu bringen. Der Effekt wird unterschiedlich sein, je nachdem, welches Publikum es betrifft. Sagen wir mal, das eher plebejische oder aus den Unterklassen kommende Publikum wird davon wahrscheinlich nicht abgeschreckt werden, sondern eher sich sagen, umgekehrt, jawohl, das bestätigt, dass diese Partei gegen das Establishment ist und auch mal auf den Tisch haut. Wenn jetzt hier Verfolgung durch die Justiz erfolgen, umgekehrt, wird es bei den Wählerinnenschichten, die der Partei bisher eher ferne standen, vielleicht eher nochmal einen Dämpfer geben, dass sie nochmal überlegen, in dem Sinne, das ist doch keine Partei wie alle anderen auch.
Eine ähnliche Frage stellt sich bei der ebenfalls rechten kleinen Partei Troisième Voie und bei ihrem bewaffneten Arm, den Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire. Mhm. Die haben vor kurzem Ende Juni ihre Selbstauflösung erklärt, nachdem der Innenminister ein Verbotsverfahren gegen beide Gruppierungen angekündigt hatte. Der Mörder des jungen Antifaschisten Clément Méric Und seine Mittäter und Mittäterinnen standen diesen Gruppen zumindest nahe, wenn sie nicht Mitglieder waren. Mhm. Selbst aufgelöst, jetzt statt verboten, da wieder die gleiche Frage, stärkt das diese Gruppierung oder schwächt sie das eher?
Weder noch im Prinzip, sondern es wird sich die Frage stellen, wie sich das umgruppiert. Also tatsächlich Troisième Voie, Dritter Weg und von Serge Ayoub und die JNR, die ihr schlagende Arm, weil bewaffnet ist zu viel, die haben also jetzt nicht mit Gewehren hantiert, aber schon mit Fäusten und mit Schlagstöcken, Baseballschlägern. Diese beiden Gruppen gaben am 25. Juni ihre Selbstauflösung bekannt, aber um dem Verbot unmittelbar zuvorzukommen, weil das Verbotsverfahren war 14 Tage vorher eingeleitet worden und sie hatten 14 Tage Frist bekommen, dazu Stellung zu nehmen und Argumente gegen ein Verbot vorzutragen, wovon sie offensichtlich dachten, dass es geringe Aussichten auf Erfolg habe, sozusagen dem Verbot durch juristische Argumentation zu widerstehen. Der Anlass ist sicherlich der gewaltsame Tod von Clément Méric am 5. Juni. Es gibt noch andere Gruppen, gegen die Verbotsverfahren im Übrigen eingeleitet worden sind, die jetzt nicht direkt mit der Tötung von Clément Méric zu tun haben, unter anderem die Jeunesse Nationaliste, JN, das ist eine Rechtsabschaltung vom Front National unter Alexandre Gabriac aus Lyon. Die haben auch 14 Tage Zeit bekommen und haben also auch schon angekündigt, das System hat uns einen Schlag versetzt, aber wir werden wieder auferstehen. Das heißt, sie rechnen offensichtlich damit, dass die Verbotsverfügung ihnen tatsächlich auch zugestellt wird. Bei den beiden Gruppen, die ihre Selbstauflösung bekannt gaben, Troisième Voie und JNR, ist es tatsächlich so, dass natürlich das Zuvorkommen, die Tatsache, dass sie dem Verbot durch die Selbstauflösung, durch die formale Selbstauflösung zuvorkamen, ein Mittel war, sozusagen die Verbotsverfügung zu vermeiden und damit auch was einhergeht, also zum Beispiel die Schließung der Konten. Das heißt, die haben einfach ihre Konten selber leergeräumt vorher. Insofern haben sie sich vor dem Schlimmsten bewahrt. Sie haben sich auch dagegen bewahrt, dass eventuell später Strafverfolgungen einsetzen, weil wenn eine Gruppierung aufgelöst wird, dann ist die Wiedergründung ein Straftatbestand. Aber es wird sicherlich Umgruppierungen geben. Also bei dem harten Kern dieser Gruppierung, also um die Größenordnung anzudeuten, Troisième Voie hatte ca. 500 Mitglieder, die JNR hatten ca. 30 als schlagende Arm, aber das sind natürlich auch Gruppierungen, vor allem der schlagende Arm, die keine Mitgliedsbücher aufweisen. Da handelt es sich ja schon um den harten Kern von Aktivisten, von durchaus absolut gewaltbereiten Bewegungen. Das heißt, die werden sich von einem Verbot oder einer Verbotsdrohung sicherlich nicht schrecken lassen, müssen sich jetzt aber trotzdem natürlich die Frage stellen, in welchem Rahmen sie, ohne allzu sehr von der Staatsmacht behelligt zu werden, ihre Aktivitäten fortsetzen können. Also die eigentlich interessante Frage wird sein, in welcher Form sich die Strukturen neu zusammensetzen innerhalb von, sagen wir mal, 6 Monaten.
We'll be right back.
Seit über 3 Wochen protestieren die Menschen in Bulgarien und fordern den Rücktritt der sozialdemokratischen Regierung. Erst im Februar hatten Proteste die Konservativen zum Rücktritt gezwungen. Doch während damals die hohen Strompreise Auslöser der Proteste waren, geht es heute offensichtlich um mehr. Worum es geht, habe ich im Interview mit Dr. Ludmil Duridanov herauszufinden versucht. Duridanov ist Dozent für Kommunikation an der neuen bulgarischen Universität Sofia. Es sieht so aus, als wäre die neue Regierung jetzt kurz nach ihrem Amtsantritt schon wieder vor dem Aus. Die Proteste halten dauerhaft an, das Parlament ist nicht arbeitsfähig. Wird es denn Neuwahlen geben?
Es gibt verschiedene Szenarien. Durch die Protestbewegung eine Welle an Änderungen wird ja bestimmt ausgelöst. Und das ist das, was mich am meisten freut, dass die Leute letztendlich zu Selbstbewusstsein kommen, zu erfassen, was in den letzten 23 Jahren schiefgelaufen ist bei der Umverteilung von politischen Posten, vom großen Kapital und verschiedene Farbenkombinationen bis zur Korruption, die auch mehr oder weniger dezimiert werden sollte.
Also du würdest sagen, die Proteste richten sich im Moment gar nicht in erster Linie gegen die aktuelle Regierung, sondern gegen die politische Klasse im Allgemeinen. Kann man das so sagen?
Man könnte sogar mehr als das sagen, nicht nur gegen die politische Klasse, die an sich also durch die Neureichen sich eine Stütze dann geholt hat, sondern auch gegen diese Verschiebung, die wirtschaftlich geschieht in diesen Tagen. Das heißt, es bildet sich eine Oligarchie einerseits auf wirtschaftlicher Ebene, andererseits sind die großen europäischen und amerikanischen Korporationen hier vor Ort aufgetreten und andererseits sind hier die russischen Interessen, die traditionell seit 135 Jahren auf dem Balkan eine strategische Rolle spielen. Und in dieser Mischung, Protestbewegung richtet sich gegen der schlechten Verteilung in der Wirtschaft und des reinen Wirtschaftskapitals, das in die Hände von Leuten geraten ist, die nicht mal sich selber beisteuern können.
Als ursprünglicher Auslöser der Proteste gilt ja die Ernennung des Medienmagnaten Delian Pevsky zum Vorsitzenden der staatlichen Agentur für nationale Sicherheit. Pevsky ist natürlich jetzt so ein Abkömmling der alten Eliten. Ne? Der war ja auch schon als ganz junger Mann wichtig und hat irgendwie Pöstchen inne gehabt. Und deswegen galt seine Ernennung ja auch als Symbol für die Vetternwirtschaft. Nun ist die ja rückgängig gemacht worden und die Sozialisten haben sich entschuldigt. Warum gehen dann die Proteste weiter?
Ist nicht der eigentliche Grund, das ist nur der Anlass, dass die Protestbewegung ausgelöst hat. Das ist wie ein Tor, das man aufgemacht hat und durch dieses Tor ist die Protestbewegung reingegangen. Weil wenn es im Februar, März die Protestbewegung gegen die Regierung von Borissow protestiert hat, aber eigentlich gegen die schlechte Wirtschaftspolitik, nicht nur dieser Regierung, sondern auch der vorigen. So ist dieser Protest auch gegen die falsche Wirtschaftspolitik gerichtet.
Heißt das die neoliberalen Kürzungen oder was bedeutet schlechte Wirtschaftspolitik?
Nicht nur neoliberalen Kürzungen sind viele Sachen falsch gelaufen. Im Grunde genommen sind die Machtinteressen also des sogenannten freien Marktes und die traditionellen russischen Interessen hier auf dem Balkan in Zweitkampf. Die Menschen haben es wirklich satt, ständig belogen zu werden durch die nächste und übernächste Regierung, dass es zu Änderungen kommt.
Was sind denn die zentralen Forderungen der Protestbewegung heute?
Die Protestbewegung will an sich den Rücktritt dieser Regierung, aber das ist nur ein politisches Wort. Hinter diesem Wort ist eine Mehrdeutigkeit zu erkennen. Also einerseits protestieren die, die global unzufrieden sind und gegen diese wirtschaftliche Unzufriedenheit und für eine bessere Zukunft, das heißt für einen Free Challenge, also das heißt freien Markt, bewegt sich diese Sache.
Also die Forderungen gehen schon nach.
Konkurrenzfähig sein.
Die Forderung geht auch in Richtung eines freien Marktes eher. Was ja jetzt aber.
Die Forderung geht gegen diese Regierung. Mhm. Aber diese Regierung ist symbolisch für die alten kommunistischen Eliteverhältnisse. Bei der eine Wirtschaftselite im Verborgenen alles tut. Mhm. Und nun gibt es 2 mögliche Szenarien an sich als Linie. Die eine ist der Rücktritt dieser Regierung und Neuwahlen im September. Und das andere ist es, wenn Borissows Regierung und Stanischews Regierung sich an sich einigen, sich die Hand reichen und dann zu einer großen Koalition im Mai nächsten Jahres eigentlich kommt. Und das ist der eigentliche Wunsch an sich der EU. Und deswegen...
Das ist der Wunsch der EU, wäre eine große Koalition, sagst du?
Ja.
Ja. Und der Wunsch der Bevölkerung, wäre der auch damit abgedeckt?
Der Wunsch der Bevölkerung ist nicht, eine oder andere Koalition zu haben, sondern eine Veränderung. Das ist ein anderer Wunsch, das ist ein sozialer Wunsch.
Ich habe jetzt gelesen, die Proteste im Winter, die seien vor allem von den Armen getragen worden. Das seien Armutsproteste gewesen, während jetzt eher die Mittelklasse protestiert. Kann man das so sagen?
Nein, die Protestbewegung im Februar und März ist wirklich von der wirtschaftlich Armen. Die in den letzten 3-4 Jahren gab es eine größere Verarmung in Bulgarien durch die schlechte oder die falsche Wirtschaftspolitik der letzten Regierung. Es ist so, dass die Protestbewegung in diesen Tagen eine größere Vielfalt aufweist. Und da sind nicht nur die wirtschaftlich Armen, sondern auch wirklich auch einige, die reich sind. Das heißt, die für eine bessere Zukunft wirklich kämpfen. Weil sogar die Söhne und die Töchter von den sogenannten Korrupten wollen ins Ausland gehen, weil sie hier keine bessere Zukunft sehen. Und darum geht es in diese Proteste, die Gesamtsituation zu verändern.
Soweit die Einschätzung von Ludmil Doridanov in Sofia. Das war's auch schon wieder mit Fokus Europa vom 9. Juli 2013. Verantwortlich für die Sendung war Nils und der wünscht euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.